In der letzten Folge hörten wir uns eine Fallgeschichte aus dem Märchenbuch an, Schneewittchen. Heute schlagen wir nochmal das Kinderbuch auf und werden uns Aschenputtel zuwenden. Ebenfalls ein Kindermärchen, ebenfalls sehr bekannt, ebenfalls eine Geschichte, die den Test der Zeit bestanden hat. Stammt sie doch aus 1697 und hat seitdem viele Neuinterpretationen erfahren, unter anderem von den Gebrüdern Grimm, die wir heute hören werden. Wir werden erneut schauen, was wir in dieser Geschichte über psychodynamische Zusammenhänge und ganz besonders über Borderline lernen können. Und dabei einige Parallelen zur letzten Folge entdecken, aber auch einige Dinge, die grundlegend anders sind und uns vielleicht sogar überraschen. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 36. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema Borderline im Märchen Aschenputtel. Das Märchen Aschenputtel geht auf die Geschichte von Charles Perrault von 1697 zurück. Wie Schneewittchen auch, hat Aschenputtel einige Neuerzählungen erfahren. Wie in der letzten Folge beziehen wir uns heute auf die wohl bekannteste Version der Gebrüder Grimm. Diese stammt von 1812 und ist in deren Kinder- und Hausmärchen zu finden. Ebenso wie beim letzten Mal beginnen wir damit, dass ich euch die Geschichte vorlese, bevor wir uns dann die psychodynamischen Aspekte anschauen und was wir über Borderline lernen können. In diesem Sinne lade ich euch nochmal ein, euch zurückzulehnen und zu lauschen. Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank. Und als sie fühlte, dass ihr Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach: Liebes Kind, bleibe fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen. Und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein. Darauf tat sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab. Und als die Sonne im Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau. Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. »Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen?« sprachen sie. »Wer Brot essen will, muss verdienen. Hinaus mit der Küchenmagd!« Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an und gaben ihm hölzerne Schuhe. »Seht einmal die stolze Prinzessin, wie sie geputzt ist«, riefen sie und lachten und führten es in die Küche. Da musste es von Morgen bis Abend schwere Arbeit tun. Früh vor Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrei taten ihm die Schwestern alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es, schütteten ihm die Erbsen und Linsen in die Asche, so dass es sitzen und sie wieder auslesen musste. Abends, wenn es sich müde gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern musste sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel. Es trug sich zu, dass der Vater einmal in die Messe ziehen wollte. Da fragte er die beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. »Schöne Kleider«, sagte die eine, »Perlen und Edelsteine«, die zweite. »Aber du, Aschenputtel«, sprach er, »was willst du haben?« »Vater, das erste Reis, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht für mich ab.« Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine. Und auf dem Rückweg, als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Hause kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten. Und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf und weinte so sehr, dass die Tränen darauf niederfielen und es begossen. Es wuchs aber und ward ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter, weinte und betete. Und allemal kam ein weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es einen Wunsch aussprach, so warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte. Es begab sich aber, dass der König ein Fest anstellte, das 3 Tage dauern sollte, und wozu alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchen möchte. Die 2 Stiefschwestern, als sie hörten, dass sie auch dabei erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen Aschenputtel und sprachen: »Kämm uns die Haare, bürste uns die Schuhe und mache uns die Schnallen fest. Wir gehen zur Hochzeit auf des Königs Schloss.« Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Tanz mitgegangen wäre, und bat die Stiefmutter, sie möchte es ihm erlauben. »Aschenputtel«, sprach sie, »bist voller Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit? Du hast keine Kleider und Schuhe und willst tanzen?« Als es aber mit Bitten anhielt, sprach sie endlich: »Da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet. Wenn du die Linsen in 2 Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du mitgehen.« Das Mädchen ging durch die Hintertür nach dem Garten und rief: »Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.« Da kamen zum Küchenfenster 2 weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen. Und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit dem Köpfchen und fingen an, pick, 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 pick. Und da fingen die übrigen auch an, pick, 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 und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte, es dürfe nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: »Nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen. Du wirst nur ausgelacht.« Als es nun weinte, sprach sie: »Wenn du mir 2 Schüsseln voll Linsen in 1 Stunde aus der Asche reinlesen kannst, so sollst du mitgehen.« Und dachte, das kann es ja nimmermehr. Als sie die 2 Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das Mädchen durch die Hintertür nach dem Garten und rief: »Ihr zahm Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.« Da kamen zum Küchenfenster 2 weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen. Und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit dem Köpfchen und fingen an, pick, 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 pick. Und da fingen die übrigen auch an, pick, 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 und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und ehe eine halbe Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiefmutter, freute sich und glaubte, nun dürfe es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: »Es hilft dir alles nichts, du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen. Wir müssten uns deiner schämen.« Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu und eilte mit den 2 stolzen Töchtern fort. Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter dem Haselbaum und rief: »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf ihm der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln. In aller Eile zog es das Kleid an und ging zur Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht und meinten, es müsse eine fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem goldenen Kleide aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht und dachten, es säße daheim im Schmutz und suchte die Linsen aus der Asche. Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch sonst mit niemandem tanzen, also dass er ihm die Hand nicht losließ. Auch wenn ein anderer kam, es aufzufordern, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Es tanzte, bis es Abend war. Da wollte es nach Hause gehen. Der Königssohn aber sprach, »Ich gehe mit und begleite dich.« Denn er wollte sehen, wem das schöne Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Vater kam und sagte ihm, das fremde Mädchen wäre in das Taubenhaus gesprungen. Der Alte dachte, sollte es Aschenputtel sein? Und sie mussten ihm Axt und Hacken bringen, damit er das Taubenhaus entzwei schlagen konnte. Aber es war niemand darin. Und als sie ins Haus kam, lag Aschenputtel in seinen schmutzigen Kleidern in der Asche und ein trübes Öllämpchen brannte im Schornstein. Denn Aschenputtel war geschwind aus dem Taubenhaus hinten herabgesprungen und war zu dem Haselbäumchen gelaufen. Da hatte es die schönen Kleider abgezogen und aufs Grab gelegt, und der Vogel hatte sie wieder weggenommen, und dann hatte es sich in seinem grauen Kittelchen in die Küche zur Asche gesetzt. Am anderen Tag, als das Fest von neuem anhob und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab als am vorherigen Tag. Und als es mit diesem Kleide auf der Hochzeit erschien, erstaunte jedermann über seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis es kam, nahm es gleich bei der Hand und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die anderen kamen und es aufforderten, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Als es nun Abend war, wollte es fort, und der Königssohn ging ihm nach und wollte sehen, in welches Haus es ging. Aber es sprang ihm fort und in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen. Es kletterte so behend wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste, und der Königssohn wusste nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Vater kam und sprach zu ihm, »Das fremde Mädchen ist mir entwischt, und ich glaube, es ist auf den Birnbaum gesprungen.« Der Vater dachte, sollte es Aschenputtel sein, ließ sich die Axt holen und hieb den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kam, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch, denn es war auf der anderen Seite vom Baum herabgesprungen, hatte dem Vogel auf dem Haselbäumchen die schönen Kleider wiedergebracht und sein graues Kittelchen angezogen. Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen. »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig und glänzend, wie es noch keins gehabt hatte. Und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zur Hochzeit kam, wussten sie alle nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm. Und wenn es eine aufforderte, sprach er, »Das ist meine Tänzerin.« Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es begleiten. Aber es entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der Königssohn aber hatte eine List gebraucht und hatte die ganze Treppe mit Pech bestreichen lassen. Da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens hängen geblieben. Der Königssohn hob ihn auf, und er war klein und zierlich und ganz golden. Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm, »Keine andere soll meine Gemahlin werden, als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh passt.« Da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die Älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren. Und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen. Und der Schuh war ihr zu klein. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach, »Hau die Zehe ab. Wenn du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuße zu gehen.« Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss den Schmerz und ging hinaus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mussten aber an dem Grabe vorbei. Da saßen die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen und riefen: »Rucketiku, rucketiku, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein. Die rechte Braut sitzt noch daheim.« Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die falsche Braut wieder nach Hause und sagte, das wäre nicht die rechte. Die andere Schwester sollte den Schuh anziehen. Da ging diese in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh. Aber die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach, hau ein Stück von der Ferse ab. Wenn du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß gehen. Das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss den Schmerz und ging hinaus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikam, saßen die zwei Täubchen darauf und riefen, »Rucketiku, rucketiku, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.« Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll und an den weißen Strümpfen ganz rot heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd und brachte die falsche Braut wieder nach Hause. »Das ist auch nicht die rechte«, sprach er. »Habt ihr keine andere Tochter?« »Nein«, sagte der Mann, »nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines, verbuttertes Aschenputtel da. Das kann unmöglich die Braut sein.« Der Königssohn sprach, er solle es heraufschicken. Die Mutter aber antwortete, »Ach nein, das ist viel zu schmutzig. Das darf sich nicht sehen lassen.« Er wollte es aber durchaus haben, und Aschenputtel musste gerufen werden. Da wusch es sich erst die Hände und Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich auf einen Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantoffel. Der war wie angegossen. Und als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte, und rief, »Das ist die rechte Braut!« Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger. Er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei weißen Täubchen, »Rucketiku, rucketiku! Kein Blut im Schuh. Der Schuh ist nicht zu klein. Die rechte Braut, die führt er heim.« Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herabgeflogen und setzten sich dem Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links, und blieben da sitzen. Es gibt Versionen der Geschichte, die diese um den folgenden Absatz erweitern. Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, kamen die falschen Schwestern, wollten sich einschmeicheln und Teil an seinem Glück nehmen. Als die Brautleute nun zur Kirche gingen, war die Älteste zur rechten und die Jüngste zur linken Seite. Da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. Hernach, als sie herausging, war die Älteste zur linken und die Jüngste zur rechten. Da pickten die Tauben einer jeden das andere Auge aus. Und waren sie also für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag bestraft. An dieser Stelle möchte ich euch erneut einladen, mir nach der heutigen Folge eure Gedanken zu der Geschichte zu schreiben. Vielen Dank an dieser Stelle auch für eure Nachrichten im Anschluss an die letzte Folge. Was hat euch an Aschenputtel bewegt? Viele von euch haben nach der letzten Folge die Brutalität der Märchen angesprochen und Aschenputtel ist da sicherlich ja keine Ausnahme. Naja, und auch sonst gibt es einige Parallelen zwischen den Geschichten. Wie Schneewittchen verliert auch Aschenputtel ihre Mutter. Allerdings ist Aschenputtel alt genug, um vor ihrem Tod mit ihr zu sprechen. Sie ist zu Beginn der Geschichte bereits reifer als Schneewittchen, und sie kann mehr von der liebevollen Mutter in sich aufnehmen und bewahren. Dies wird zusammen mit Aschenputtels Entwicklung durch das heranwachsende Bäumchen auf dem Grab der Mutter symbolisiert, welches ihr einen schützenden Raum bietet, der ihr immer wieder bei ihrer Entwicklung und den Aufgaben der Selbstbehauptung hilft. Trotz des frühen Traumas durch den Tod der Mutter trägt sie die Fähigkeit der Hoffnung und Selbstbehauptung in sich. Dies ist der wohl wichtigste Punkt, der sich durch die Geschichte hindurchzieht. Aschenputtel wächst hiernach nämlich als verwahrlostes Kind auf. In Folge 34 besprachen wir vier Typen von Borderline-Persönlichkeiten. Das verwahrloste Kind, welches an Aschenputtel angelehnt ist, besticht vor allem durch Hoffnungslosigkeit, Vermeidung und Selbstaufgabe, aber auch durch eine unterdrückte Wut und die mangelnde Fähigkeit, sich selbst zu schützen. Auch hier begegnet uns der Mechanismus der Spaltung. Die leibliche Mutter repräsentiert das nur gute und nährende Objekt. Die Stiefmutter und die Stiefschwestern verkörpern hingegen das bedrohliche, böse Objekt. Sie degradieren Aschenputtel, entwerten sie und verlangen Unterwerfung. Aschenputtel erlebt eine Umgebung, die von Feindseligkeit, Kälte und mangelnder Empathie geprägt ist. Dies führt zu Rückzug in die Innenwelt, der Idealisierung des verlorenen Objektes, in Klammern der Mutter, und zur Passivität, um Konflikte zu vermeiden. Der Baum und die Vögel sind dabei innere Ressourcen, die sie sich aber bewahren kann, um nicht komplett in Hoffnungslosigkeit zu versinken. Im Unterschied zu Schneewittchen, die sich das Allermeiste noch erarbeiten muss, hat Aschenputtel schon einige starke Anteile, die sie sich bewahren muss. Der Baum als Muttersymbol schenkt ihr Kleidung und Schuhe, zieht sie also an, wie eine Mutter, die ihr Kind anzieht, bevor es das Haus verlässt und in die Welt hinausgeht. Die Vögel bieten Hilfe, Schutz und Rat. Sie sitzen auf Aschenputtels Schultern, wie wachsame Eltern an ihrer Seite. Die Tauben repräsentieren ebenso ihre Lebendigkeit, vitalen Wünsche und das Entwicklungspotenzial. Auch hier sei nochmal der Bogen zu Schneewittchen geschlagen. Denn auch hier können wir uns fragen, was eigentlich mit dem Vater ist. Wie Schneewittchens Vater scheint auch er unterwürfig und abwesend zu sein. Er schützt seine Tochter nicht, obwohl wir davon ausgehen können, dass er doch mitbekommen muss, was zu Hause vor sich ging. Aschenputtel fehlt also nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater. Das potenziell schützende, triangulierende Objekt fehlt. In anderen Versionen der Geschichte sagt Aschenputtel in ihrem Elend öfter, wenn das meine Mutter wüsste. Sie fragt nicht nach dem Vater, der ja sehr wohl lebendig ist. Wieso fragt sie nicht nach ihm? Kann es sein, dass sie sich bereits daran gewöhnt hat, dass er nicht für sie da ist? Sei es physisch oder psychisch. Es ist nicht untypisch, dass sich Kinder von vernachlässigenden Eltern daran gewöhnen, nichts zu kriegen und dann auch nicht mehr fragen, nicht mehr hoffen. Da dem Vater auch keine ausgleichende Gerechtigkeit widerfährt, können wir mutmaßen, dass Aschenputtel diesen vor ihrer Wut schützt. Vielleicht ist es leichter, den Vater zu schützen, um sich nicht ganz verwaist zu fühlen. Ein Hinweis hierauf zeigt sich, als der Vater zu Beginn ausgeht und die Töchter fragt, was er ihnen mitbringen soll. Aschenputtel ist bescheiden und fragt nur nach Reis. Es scheint, als wolle sie ihm nicht zur Last fallen. Auffällig ist auch, dass der Vater zwar vermutet, dass die geheimnisvolle Prinzessin Aschenputtel sein könnte, aber in dem Moment, als der Königssohn nach ihr fragt, glaubt er nicht an sie. Er sagt nein. Es kann nicht sein, dass es sich um Aschenputtel handelt. Ich habe nur zwei Töchter. Die dritte ist von meiner verstorbenen Frau. Sie kann es nicht sein. Der Vater selbst scheint nicht an das Gute oder an das kraftvolle, vitale in Aschenputtel zu glauben. Und dennoch ist auch er ein wichtiger Teil von Aschenputtels Entwicklung. Dies zeigt sich darin, dass von ihm die Saat kommt, aus dem der Baum erwächst, der Aschenputtel immer wieder hilft. Letztlich fällt mir beim Vater aber auch seine Brutalität auf. Als Aschenputtel ins Taubenhaus klettert oder in der zweiten Nacht auf den Baum, und der Vater vermutet, dass sie da sein könnte, ist es nicht so, dass er nach ihr ruft oder hochklettert, nachschaut. Nein, er lässt sich seine Axt holen und haut den Baum um oder eben das Taubenhaus. Dies ist mir aufgefallen, weil es mich überrascht hat. Der Vater erscheint sehr grob, sehr brutal, im wahrsten Sinne des Wortes wie die Axt im Walde. Alles andere als feinfühlig und mitfühlend. Er scheint wirklich keinen emotionalen Halt zu bieten. Er glaubt nicht an seine Tochter, verleugnet sie, fühlt nicht ihr Leid und zeigt sich als sehr brutal. Alles andere als ein idealer, liebevoller Vater. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass auch hier die Zahl 3 eine Rolle zu spielen scheint. Es sind 3 Kinder, das Fest geht 3 Tage lang und 3-mal am Tag kommt Aschenputtel zum Grab der Mutter. In Märchen hat die Zahl 3 oft eine ganz wichtige Rolle, da sie für Vollständigkeit, für Harmonie und göttliche Vollkommenheit steht. Denken wir nur an die heilige Dreifaltigkeit in der christlichen Kirche. Aber greifen wir nochmal den Punkt von eben auf. Aschenputtel muss also ohne einen emotional erreichbaren Vater heranwachsen. Und das tut sie auch. Sie geht auf das Fest, wo sie tanzt und durch den Prinzen Anerkennung und positive Spiegelung erfährt. Verstellt sie sich hier und zeigt ein falsches Selbst? Darüber könnte man diskutieren. Das Geheimhalten ihrer Identität als geheimnisvolle Prinzessin kann auch als Ausdruck ihrer reifen Fähigkeit gesehen werden, sich etwas Eigenes zu bewahren. Und gleichzeitig zeigt sich die Erfahrung, dieses Eigene verbergen zu müssen, damit es überleben kann. Auf dem Fest konkurriert sie mit den anderen Gästinnen und gewinnt. Auch konkurriert sie hier mit den Schwestern und unterliegt erstmals nicht gegen sie. Sie ist nun die Schönere und Begehrenswertere. Ein narzisstischer Triumph. Sie macht eine korrigierende Erfahrung. In anderen Versionen der Geschichte wird ausgeführt, wie sie nach der Feier zu Hause von den gekränkten Schwestern gequält und beschimpft wird. Sie erfährt Strafe. Die negativen Introjekte, wir könnten auch sagen das übermäßig strenge Über-Ich, zerrt in die andere Richtung. Sie ist vor ihrem Gewissen schuldig geworden, hat sie doch gelernt, sich anzupassen, zu verstecken und Eigenes zu unterdrücken. Die Bestrafung reduziert diese Spannung zwischen autonomen und regressiv bindungsbewahrenden Impulsen. Währenddessen bleibt die Spaltung in Gut und Böse bestehen. Sie schwankt zwischen Ballkleid und Asche. Auch der Prinz steht klar nur auf der idealisierten, rettenden Seite. Er repräsentiert den fantasierten, idealen Partner, den sich Menschen, die traumatische Vernachlässigung erlebt haben, oft wünschen. Aber auch den Vaterersatz, der die Leerstelle füllen soll. Er wird nicht ganzheitlich gesehen, nicht realitätsgetreu, sondern nur eindimensional. Hier erinnert er an den Prinzen aus Schneewittchen. Im Märchen ist seine Liebe für Aschenputtel allerdings ebenfalls echt. Und so finden wir auch hier, dass es die Erfahrung einer nahen und zugewandten Beziehung ist, die den Triumph über die Stiefmutter und die Schwestern bzw. die Ablösung von den negativen Introjekten ermöglicht. Was in dieser Geschichte allerdings deutlicher wird, ist die Unsicherheit in Bezug auf die eigene Identität und die Fragilität im Selbstgefühl von Aschenputtel. Sie wird als sehr passiv und abhängig von äußerer Bewertung gezeigt. Dies ist in anderen Versionen der Geschichte sogar noch deutlicher. Äußerlichkeiten wie die schönen Kleider dienen der Aufwertung und Stabilität. Und wenn der Prinz nicht mit Bestimmtheit nach ihr gesucht hätte und die Tauben ihr nicht geholfen hätten, wäre sie in ihrer Passivität verblieben. Aus Entwicklungsperspektive scheint hier weniger zu passieren als bei Schneewittchen. Diese hatte vor allem mit ihrer Naivität und Unreife zu kämpfen. Bei Aschenputtel stehen die Passivität und Hoffnungslosigkeit im Fokus. Sie hat zwar durchaus vitale Anteile, aber ohne viel Hilfe von außen kann sie diese nicht ausleben. Auch zum Ende der Geschichte scheint ihr zwar eine Ablösung gelungen zu sein, aber sie ist noch lange nicht so weit in ihrer Entwicklung, dass sie für sich selbst einstehen kann. Das Ende der Geschichte lässt jedoch vermuten, dass inzwischen mehr abgrenzende Wut zugelassen werden kann. Noch nicht auf die Stiefmutter oder den emotional abwesenden Vater, aber zumindest auf die Stiefschwestern. Ich finde dies wichtig, weil sie die Schwestern nun nicht nur einfach äußerlich durch Status und Schönheit übertrifft, sondern sich wirklich innerlich von ihnen löst. Die Schwestern stärken ihr Selbstwertgefühl, indem sie das schwache Objekt, in Klammern Aschenputtel, entwerten. Sie schafft den Schritt heraus aus der narzisstischen Konkurrenzdynamik hin zu ihrem echten eigenen Gefühl und somit einer stabileren inneren Struktur. Worüber wir in dieser Geschichte auch etwas erfahren, ist der Bindungsstil von Aschenputtel. Sie schwankt zwischen Nähe und Distanz, ist dem Prinzen mal sehr nahe und entflieht dann immer wieder gänzlich. In der Bindungstheorie bezeichnen wir dies als desorganisierte Bindung, bei der eine Person sowohl Nähe sucht, als auch diese gleichzeitig fürchtet und sich distanziert. Ausgelöst wird dieser Bindungsstil häufig durch traumatische Kindheitserfahrungen wie Missbrauch oder Vernachlässigung, da die ursprüngliche Bezugsperson selbst eine Gefahrenquelle darstellte. Ganz wie bei Aschenputtel. Und noch etwas zu den Schwestern. Diese haben keine eigenständige moralische oder emotionale Positionierung. Sie spiegeln die Werte der Stiefmutter und identifizieren sich mit ihr. Wir könnten auch sagen, sie identifizieren sich mit dem Aggressor. Dies ist typisch für Kinder in dysfunktionalen Familiensituationen, deren Loyalität über Angst und Machtdynamiken geformt wird. Sie sind aus Sicht der Mutter die nur guten Kinder, die die Mutter in deren Verhalten bekräftigen, während Aschenputtel als das nur schlechte Kind, da von einer anderen Mutter, herabgesetzt wird. Hier wird nicht nur die Spaltung deutlich, sondern auch etwas ganz Wichtiges. Die Schwestern sind auch Opfer dieser Dynamik. Sie selbst haben sich angepasst und sind aus Überlebensinstinkt zu Tyrannen geworden, um die Bindung an die Mutter zu bewahren. Wir erinnern uns, dass die Schwestern ja anscheinend schon den Vater verloren haben und ihnen somit nur die Mutter bleibt. Wahrscheinlich erleben sie Aschenputtel deshalb auch als gefährliche Konkurrenz. So gefangen können sie sich selbst auch nicht entwickeln und sind auf einen Weg gezwungen, der sie zu einem falschen Selbst und in den Untergang führt. Ohne Schutz durch die Eltern. Neben der narzisstischen Fragilität zeigen sie weitere Merkmale von traumatisierten Kindern. So zum Beispiel die unglaublich brutale Selbstverletzung, um zu gefallen. Eine extreme Anpassungsbereitschaft, die zu einer Opferung des körperlichen Selbst für Status und Anerkennung führt. Auch sie passen sich an, so wie Aschenputtel. Leicht wird übersehen, dass die Schwestern eben auch Opfer der elterlichen Dynamik sind. Das Märchen hinterlässt für mich ein weniger vitales Gefühl als Schneewittchen. Ich empfinde Aschenputtel, obwohl sie von Beginn an gute mütterliche Anteile verinnerlicht hat, als weniger kraftvoll als Schneewittchen, die sich alleine durch den Wald zu den Zwergen gekämpft hat. Aschenputtel erscheint passiver und teilweise auch depressiver zu sein. Ich finde, dass beide starke Gefühle beim Lesen auslösen. Und ich merke, dass ich mich über beide auch ärgern kann. Ohne genau sagen zu können, warum, hinterlässt Aschenputtel bei mir allerdings ein negativeres Gefühl als Schneewittchen. Sie wirkt auf mich unbeweglicher. Ich möchte ihr zurufen, dass sie sich doch endlich bewegen soll. Hier bin ich ganz mit der Lebendigkeit identifiziert, die Aschenputtel durch ihre Passivität unterdrückt. Auch macht mich ärgerlich, dass sie nicht alleine aufstehen und leben kann, sondern stets auf andere angewiesen bleibt. Schneewittchen war zwar naiv, aber doch handlungsfähiger. Ihr Entwicklungsweg wird verständlich, wenn man versteht, dass ihr viel an Erfahrung noch fehlt. Doch so ist es letztlich bei Aschenputtel auch. Sie kann nicht anders, weil sie es nicht anders erlebt hat und weil ihr Umfeld ihr auch nicht die Möglichkeit zur freien Entfaltung bietet. Sie braucht viel Verständnis und Hilfe. Das ist nicht ihre Schuld. Auf der anderen Seite muss man Aschenputtel anrechnen, dass ihr eine große Leistung gelungen ist. Nämlich hat sie aus der Not eine Tugend gemacht. Das Gebot der Mutter, sei fromm und gut, hat sie internalisiert. Es wurde zu ihrem Gewissen, ihrem Über-Ich. Auf der einen Seite ist dies ein Schutz, auf der anderen Seite aber auch eine Art Gefängnis. Es hält sie davon ab, eigene Aggression auszuleben. Aber sie hat auch eine Stärke draus gemacht. Durch ihre Tugendhaftigkeit gelingt es ihr, ohne Probleme in sozialen Aspekten zu glänzen. Auf der Feier kommt sie sehr gut an. Und als sie am Ende dem Königssohn gegenübersteht, kann sie sich absolut adäquat und passend verhalten und diesen für sich gewinnen. Und überhaupt, sie hat keine großen Schwierigkeiten, in sozialen Aspekten klarzukommen. Auf der Feier verführt sie eben mal so den Königssohn, von Anfang an. An allen drei Abenden hat er nur Augen für sie. Also, das ist etwas, was sie kann. Sie kann verführen. Noch eine große Stärke, die sie hat. Je mehr wir hier so darüber reden, desto mehr merke ich, dass sich meine innere Einstellung ihr gegenüber tatsächlich zu wandeln beginnt. Ich bin weniger genervt und mehr beeindruckt. Es kommt wahrscheinlich wirklich auf die Sichtweise an. Und das zeigt sich ebenfalls in den unterschiedlichen Versionen der Geschichte. In einer anderen Version, die ebenfalls von den Gebrüdern Grimm stammt, ist sie deutlich passiver als in der Version, die wir heute gelesen haben. Und um an dieser Stelle noch ein letztes Mal den Bogen zur Folge 34 zu schlagen, wo wir bereits über den Typus verwahrlostes Kind sprachen. Wir hörten dort bereits, dass es ebenfalls ein Merkmal des verwahrlosten Kindes ist, dass es gut verführen kann. Es kann nicht gut auf sich achten, sich nicht gut schützen und gibt oft zu viel von sich preis. Dadurch löst es bei anderen allerdings viel aus, kann diese gut für sich begeistern. Naja, an dieser Stelle könnte man wieder darüber diskutieren, ob dies im Falle von Aschenputtel nun eine Ressource ist, ein starker Anteil, den sie nutzen kann, um sich zu entwickeln und aus der schrecklichen Situation in der Familie herauszukommen, oder eher ein Hindernis, in dem Sinne, dass sie sich schnell einen idealisierten Partner sucht, der wahrscheinlich nicht so ideal ist, und dass sie diesen, weil sie ihn nur eindimensional wahrnimmt, gar nicht als die Person erkennt, die er eigentlich ist. Letztlich geht es in beiden Märchen darum, dass die Protagonistinnen mit der Realität in Kontakt kommen, um sich zu entwickeln. Beide müssen ihre Aufgaben bewältigen und, wie wir es in der letzten Folge genannt haben, die eigene Giftigkeit entdecken, die eigene Stärke, die eigene Aggression, die eigene Fähigkeit, sich zu wehren. Wenn sie das tun und es ihnen gelingt, können sie sich entwickeln. Aschenputtel gelang das ein Stück weit. Schneewittchen ein Stück weit mehr. Wie geht es euch mit den beiden Protagonistinnen? Habt ihr auch weniger Geduld mit Aschenputtel als mit Schneewittchen? Was lösen sie bei euch aus? Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge und damit auch zum Ende unserer Beschäftigung mit dem Thema Borderline. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vor allem, wenn ihr alle Folgen zum Thema gehört habt und unsere Reise durch das Thema Borderline begleitet habt. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, ob euch noch etwas fehlt. Und wie immer, bewertet den Podcast gerne dort, wo ihr ihn hört. Das hilft ihm beim Wachsen. Lasst mich euer Feedback gerne wissen und folgt mir auch gerne auf Instagram unter hocherfreut-podcast. Und abonniert gerne auch unseren kostenlosen psychodynamischen Newsletter, um zu erfahren, was als nächstes ansteht. In diesem Sinne freue ich mich darauf, euch zu einer neuen Folge und einem neuen Thema in der nun bald folgenden Weihnachtszeit begrüßen zu dürfen. Bis dahin!